Okay, ein etwas ungewohnter Anblick, das muss ich schon sagen, aber schön, dass wir heute wieder Gottesdienst so live und lebensecht miteinander feiern können. Mögt ihr eigentlich Schmuck? Hebt doch mal die Hände, wer mag Schmuck? Gut, okay. Wer von euch hat welchen? Okay. Ich habe das zu Hause schon mal mit dem Heiko geübt, diese Fragerei. Und bei der Frage, mögt ihr Schmuck, wollte er es eigentlich nur genau klar haben. Ne? Also ja, welche Art von Schmuck und bei mir oder bei dir und wie und was. Und dann habe ich gesagt, hast du denn Schmuck? Hat er gesagt, nein. Habe ich gesagt, ja, guck doch vielleicht mal deine rechte Hand an. Vielleicht findest du da was. Ja, hat er auch was gefunden, genau. Also viele mögen Schmuck, manche haben auch Schmuck. Und manchmal gibt es auch so ganz besondere Schmuckstücke, über die wir quasi so stolpern. Und so ist es mir neulich gegangen. Ich habe das erste Buch Chronik durchgelesen und da ist mir so, habe mich da so ein bisschen durch die Geschlechtsregister gewühlt und da ist in Kapitel 2 so Name um Name so an mir vorbeigeströmt und plötzlich wurde ich stutzig, weil nämlich in dieser Auflistung der ganzen männlichen Nachkommen von Juda ich plötzlich lese in Vers 49, und die Tochter Kalebs war Aksa. Und ich dachte, ja, was ist das denn jetzt? Also wenn in dieser ganzen großen Aufzählung der ganzen Söhne da plötzlich eine Tochter auftaucht, da gibt es doch bestimmt irgendwie noch eine Geschichte dahinter. Und da kann ich ja vielleicht auch noch mehr entdecken über diese Frau. Und so ist es. Also ich bin tatsächlich fündig geworden im Buch Josua und dieselbe Geschichte steht nochmal genauso im Buch Richter. Und der hebräische Name Aksa, der bedeutet Fußspange. Ich weiß nicht, ob euch Fußspange jetzt was sagt, aber das war in der Antike ein Schmuckstück, das die Frauen getragen haben, ähnlich wie auch Ohrringe und Armreifen. Ist interessant, oder? Eine Frau, die in dieser großen Aufzählung von lauter männlichen Nachkommen da jetzt plötzlich erwähnt wird und die den Namen eines Schmuckstücks trägt. Ich finde, da lohnt sich ja wirklich ein zweiter Blick. Und um einfach mal so ein bisschen genauer hinzuschauen. Und ich lade euch ein, das heute mit mir zusammen zu tun. Bevor ich diesen Predigtext lese aus Josua 15, mal kurz so ein bisschen was zur Einordnung, dass ihr auch wisst, wo wir uns ungefähr aufhalten. Also, die Wüstenzeit des Volkes Israel ist vorbei. Das Land östlich des Jordans wurde schon eingenommen und den Stämmen Gad, Ruben und dem halben Stamm Manasse zugewiesen. Mose ist gestorben, Josua wurde als sein Nachfolger eingesetzt und unter seiner Führung überschreitet das Volk dann den Jordan. Und jetzt haben sie natürlich wieder zahlreiche Kämpfe auszufechten, um auch das Land westlich des Jordans einzunehmen. Und obwohl noch nicht alle Teile des Landes erobert worden sind, also längst noch nicht alle Teile, und es ja auch nicht gelingt, irgendwie das ganze Gebiet zu unterwerfen, wird auch dieses Land jetzt schon unter den Stämmen aufgeteilt. So. Da sind wir jetzt gerade, nur dass ihr das mal so wisst. Ne? Und jetzt lese ich den Predigtext, Josua 15, die Verse 13 bis 19 nach der Neues Leben Bibel. Auf Befehl des Herrn an Josua wurde Kaleb, dem Sohn von Jefunne, inmitten des Gebietes von Juda ein Anteil zugewiesen. Kaleb erhielt die Stadt Kirjat Arba, das heutige Hebron, das nach Anaks Vorfahren benannt war. Von dort vertrieb er die drei Nachkommen Anaks, Sheshai, Abinam und Talmai. Dann zog er zum Kampf gegen die Einwohner der Stadt Debir, das früher Kirjat Sefa hieß. Kaleb sagte, wer Kirjat Sefa angreift und einnimmt, den gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Othniel, der Sohn von Kalebs jüngerem Bruder Kenas, eroberte die Stadt und da gab Kaleb ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Als Aksa zu Othniel kam, versuchte sie ihn zu überzeugen, ihren Vater um zusätzliches Ackerland zu bitten. Sie stieg von ihrem Esel und Kaleb fragte sie, was hast du, was kann ich für dich tun? Sie antwortete: Gib mir ein Geschenk als Zeichen deines Segens. Du hast mir dürres Land im Süden geschenkt, nun gib mir auch Wasserquellen dazu. Daraufhin gab Kaleb ihr die oberen und die unteren Quellen. Also wir haben da diesen großen Bericht, das rutscht. Wir haben hier diesen großen Bericht von der Landverteilung, wo wir also genau nachlesen können, welchem Stamm welche Gebiete zugeteilt werden. Und mittendrin taucht dann diese Geschichte auf. Eine kleine familieninterne Geschichte, die von Mut und von Vertrauen handelt. Und ich finde, das ist eine Geschichte, aus der wir auch als Jesus-Nachfolger heute sehr viel lernen können. Über die Art, wie wir mit unserem Herrn leben und auch über die Art, wie Gott ist, wie er sich uns vorstellt. Zunächst mal möchte ich mit euch die Personen anschauen, die in dieser Geschichte eben vorkommen. Und da ist zunächst einmal Kaleb. Ich weiß nicht, ob der euch jetzt so vertraut ist. Kaleb ist ja einer der 12 Kundschafter, die vorausgeschickt worden sind, als das Volk das erste Mal vor dem Land Kanaan standen. Und damals gingen eben diese 12 Kundschafter in das Land und konnten sich jetzt mit eigenen Augen überzeugen, dass das Land wirklich so schön und so großartig und so fruchtbar ist, wie Gott es ihnen versprochen hatte. Sie brachten dann auch von diesen riesigen und prallen Früchten des Landes mit und so. Allerdings haben die Kundschafter auch Anakiter gesehen. Und Anakiter, das waren wirklich Menschen mit ganz eindrucksvoller Körpergröße. Und die Größe dieses Stammes, also die Körpergröße der Menschen damals, die war wirklich sprichwörtlich. Und dieser Anblick versetzte die Kundschafter jetzt in Angst und Schrecken. Und entsprechend fiel ihre Berichterstattung aus. Ja, also sie erzählten nur noch von diesen furchterregenden Menschen und die sie niemals besiegen können und gegen die jeder aus dem Volk klein wie Heuschrecken ist und auf jeden Fall unterliegen muss und so. Und sie haben das Volk wirklich dazu gebracht, sich den Kampf zu verweigern. Josa und Kaleb waren die einzigen Kundschafter, die sich dagegen gestellt haben. Die gesagt haben: Mensch, denk doch daran, Gott hat uns dieses Volk versprochen. Er hat uns den Sieg doch schon zugesagt. Er hat uns den Auftrag gegeben, dieses Land einzunehmen. Lasst uns doch auf ihn vertrauen. Und mit seiner Hilfe werden wir siegen, auch wenn wir unterlegen sind. Und das Volk war dazu aber in keiner Weise bereit. Sie waren völlig panisch, völlig aufgebracht. Und sie hätten Kaleb und Josua gesteinigt, wenn Gott nicht eingegriffen hätte. Ja, und damals hat Gott eben Kaleb durch Mose dieses Gebiet um Hebron, in dem eben diese furchteinflößenden Anakiter lebten, als sein Erbteil zugesprochen. Und jetzt, über 40 Jahre später, geht Kaleb zu Josua und sagt: Josua, du denkst daran, ja, dieses Gebiet hat Gott mir versprochen. Und das ist die Heimat der Anakiter. Und mittlerweile ist Kaleb 85 Jahre alt. Aber er will dieses Land immer noch haben. Und er ist immer noch bereit, dafür zu kämpfen. 85! Ne? Also ich könnte verstehen, wenn er jetzt zu Josua geht und sagt: pass mal auf, also du weißt ja, Josua, Gott hat mir dieses Land zugesprochen, aber okay, das ist lange, lange her. Ne, inzwischen bin ich, wie wir alle, jahrelang durch die Wüste gewandert, habe vieles durchgestanden. Ich bin jetzt alt, weißt du, und ehrlich, wenn wir jetzt ins Land kommen, möchte ich es doch mal langsam ein bisschen ruhiger angehen lassen und auch etwas seniorengerechter wohnen. Ne, also lass es uns doch so machen, du gibst das Gebiet irgendwie einem Jüngeren und teilst mir was anderes zu im Austausch. Kann ja auch ruhig kleiner sein, aber so ein ganz klein bisschen komfortabler, so in meinem Alter. Verständlich, oder? Tut er aber nicht. Und hier zeigt sich Kalebs Charakter. Kaleb ist alt geworden, aber sein Mut und sein Vertrauen in Gott sind ungebrochen. Und er will dieses Land einnehmen. Warum? Weil Gott es ihm versprochen hat. Und er vertraut darauf, dass Gott ihm den Sieg schenken wird, auch wenn dort Riesen leben. Und er ist nach wie vor bereit, für dieses Land zu kämpfen. Ich weiß nicht, welche Verheißungen Gott auf dein Leben gelegt hat. Vielleicht hast du eine Ahnung davon. Ich hoffe es. Wenn nicht, fragst du deinen Herrn bestimmt. Ich weiß nicht, was er dir verheißen hat und welche Riesen in deinem Land der Verheißung leben. Das sieht ja für jeden von uns so ein bisschen anders aus. Aber wenn wir verheißenes Land einnehmen, sind immer irgendwelche Riesen da, die uns Angst machen. Aber ich wünsche uns so sehr, dass wir wirklich uns diesen Riesen und unseren Ängsten stellen und dass wir bereit sind zu kämpfen und das Land, das Gott uns verheißt, auch wirklich einnehmen. Das kostet was, ja. Aber der Preis, den wir zahlen, wenn wir aus Angst hinter dem zurückbleiben, was Jesus durch uns tun will und was er an uns tun will, ist ungleich größer. Weil wir nehmen uns so viel und wir engen unser Leben über die Maßen ein. Wir werden die Fülle in Christus nicht erfahren und wir werden nicht in diese Freiheit hineinkommen, die er uns mit sich selbst schenkt, solange wir uns an unsere Ängste klammern. Und ich weiß wirklich, wovon ich rede. Ich war Jahre meines Lebens so in Ängsten gefangen und auch als Christ habe ich noch jahrelang wirklich mich von diesen Ängsten beherrschen lassen. Und ich weiß, wie klein das Leben ist und wie verkrampft und wie anders als diese Freiheit, die Gott uns verheißt und in die er uns hineinführen will. Weil du kannst kein Land einnehmen, solange du alles vermeidest, was dir Angst macht. Das geht nicht. Kaleb-Erfahrungen machst du nicht, indem du vor Riesen wegläufst. Vor welchen Riesen hast du Angst? Und wie gehst du mit deinen Ängsten um? Kaleb, der Mann mit dem großen Gottvertrauen, der sich so sehr nach den Verheißungen Gottes ausstreckt. Ein ganz mutiger und quicklebendiger Mann und in seinem Herzen total jung. In seiner Tochter Aksa entdecke ich diesen Mut und diese Lebendigkeit auch. Zu ihr sage ich jetzt erst kurz etwas, ich gehe später nochmal genauer auf sie ein. Also jedenfalls ist es ja auffallend, dass in dieser ganzen Aufzählung der Söhne eben diese Tochter ausdrücklich und namentlich erwähnt wird. Das ist wirklich nicht der Normalfall, weil hier tauchen ganz viele Väter auf, die mit Sicherheit auch Töchter hatten. Oder zumindest ein großer Teil von ihnen hatte Töchter. Aber die werden eben hier nicht erwähnt. Ja, und wenn wir über sowas stolpern in der Bibel, dann ist es immer gut, wenn wir nochmal hingucken, weil das steht nicht zufällig einfach so da. Und dann gibt es da eine Geschichte hinter, die es wirklich wert ist, angeschaut zu werden. Und wenn ich diese Geschichte hier lese, die ich euch gerade vorgelesen habe, ja, dann habe ich den deutlichen Eindruck, dass Aksa wirklich viel von dem Wesen ihres Vaters auch in sich trägt. Diese Bereitschaft, mutig für das einzutreten, was ihr wichtig ist. Und ich denke, dass Aksa wirklich eine besondere Frau war und dass sie auch für ihren Vater etwas Besonderes war. Ja, er bietet seine Tochter demjenigen zur Frau an, der die Stadt Kirjat Sefer einnimmt. Gut, dass jetzt Eltern die Ehe ihrer Kinder gestiftet haben, das war ja nicht ungewöhnlich. Ja, aber er tut es eben in diesem Zusammenhang, also geht Kaleb offensichtlich ganz selbstverständlich davon aus, dass die Kampfbereitschaft seiner Leute erhöht, wenn er eben seine Tochter eben als Ehefrau jetzt anbietet. Und es zeigt ja auch, dass Kaleb für seine Aksa nicht irgendeinen Mann haben will, sondern er will jemanden haben, der mutig ist und im Vertrauen auf Gott bereit ist zu kämpfen und Land einzunehmen. Und da bereit ist, auch schwere Kämpfe auszufechten. Und so einen findet er tatsächlich. Othniel, Kalebs Neffe, der wagt wirklich den Kampf und er siegt. Und er darf dann, wie versprochen, Aksa heiraten. Haben wir jetzt hier noch so einen Mann mit Mut und mit Gottvertrauen. Und dass Othniel auch jemand ganz Besonderes war, das wird im Buch Richter deutlich, in Kapitel 3. Also nach Josuas Tod begann ja dann diese Zeit der Richter. Und das war wirklich eine ganz schwere, eine ganz dunkle Zeit, die davon geprägt war, dass das Volk immer wieder von Gott abfiel. Die wohnten da ja zwischen heidnischen Nachbarn und haben immer wieder deren furchterregenden Rituale und Praktiken übernommen, des Götzendienstes. Da gab es also wirklich ganz furchtbare Sachen, die die damals gemacht haben. Und die haben das übernommen und sind immer wieder von Gott abgefallen und haben sich den Götzen zugewandt und sie angebetet. Und immer wieder hat Gott darauf reagiert, indem er zuließ, dass das Volk jetzt eben von den fremden Völkern unterdrückt wurde. Dann wurde das Leben unerträglich, sie haben sich Gott wieder zugewandt, ihn um Befreiung gebeten und Gott reagierte, indem er einen Richter eingesetzt hat, so einen militärischen, politischen und geistlichen Führer, der den Feind vertrieben hat und das Volk wieder in eine Zeit des Friedens geführt hat. Aber nach einer Weile sind sie dann eben wieder abgefallen. Kam die Unterdrückung, haben sie wieder zu Gott gebetet, hat er wieder einen Richter eingesetzt. Und der erste Richter, den Gott einsetzt, das ist Othniel. Und der herrscht dann bis zu seinem Tod. Also bis zu seinem Tod herrschte dann 40 Jahre lang Frieden. Dafür hat er sich eingesetzt. Und jetzt die Frage, wofür setzt du dich ein? Und was ist dir so wichtig, dass du bereit bist, dafür zu kämpfen? Kaleb und Othniel, zwei sehr besondere Männer und Aksa, eine ganz besondere Frau. Und dann heißt es, als Aksa zu Othniel kam, versuchte sie ihn zu überzeugen, ihren Vater um zusätzliches Ackerland zu bitten. Vers 18. Hier ist man sich von der Übersetzung her übrigens nicht ganz einig und ganz klar darüber, ob jetzt tatsächlich die Initiative von Aksa ausging oder ob Othniel diesen Wunsch geäußert hat und seine Frau gebeten hat, zum Vater zu gehen. Weiß man nicht so genau, ist aber auch eigentlich nicht so wichtig, denn sie sind sich ja wohl einig darin, dass sie zusätzliches Land haben wollen. Und Aksa geht jetzt also wirklich zu ihrem Vater und bittet ihn, zusätzliches Land nochmal zu schenken. Also sie will mehr als dieses karge Stück Bergland, das ihr Vater ihr da geschenkt hat. Und sie will jetzt auch noch Wasserquellen. Und das sagt sie ihrem Vater auch ganz frei heraus. Und ich finde das ganz schön forsch und mutig, also man muss ja die Zeit von damals noch im Blick haben, ja? Und zu ihrer Zeit war das wirklich auch ein mutiger Schritt, weil sie stellt damit ja die Entscheidung, die ihr Vater als Familienoberhaupt und Ernährer der Familie getroffen hat, ganz deutlich in Frage. Doch Aksa weiß, was sie will und sie ist bereit, dafür einzutreten. Das ist mutig. Und das zeigt aber auch, dass sie ein ganz großes Vertrauen in den Charakter und die Integrität ihres Vaters hat. Also diese Beziehung zwischen Vater und Tochter, die ist von sehr großem Vertrauen geprägt. Und anders kann es nicht sein, weil sonst würde sie das auch nicht wagen, ihren Vater um so etwas zu bitten. So aber kann sie es tun. Sie kennt ihren Wert und sie weiß, dass sie, wie wertvoll sie ihrem Vater ist. Und ich finde das so toll, ne? Die redet jetzt nicht um den heißen Brei herum. Sie schämt sich auch nicht. Das ist ja also jetzt nicht irgendwie alles furchtbar peinlich oder so. Ne? Sie eiert nichts da so rum. Sie zieht sich aber auch nicht zurück. Ne? Sie heult jetzt nicht ihrem Mann die Hucke voll und sagt, oh, der Papa ist ja immer so ungerecht und immer werden meine Brüder bevorzugt oder so. Sie entwickelt auch nicht irgendwelche abstrusen Theorien, warum gerade sie benachteiligt wird. Machen Christen ja manchmal, ne? Wissen ganz genau, warum Gott andere so toll führt und sie so, naja, ne? So, macht sie also nicht. Sie kommt einfach zu ihrem Vater und sagt ihm, was sie braucht. Und Kaleb? Der stutzt sie nicht zurecht. Der ist nicht empört, der findet sie auch gar nicht unverschämt oder so. Ja, also es ist völlig in Ordnung für den Vater, dass seine geliebte Tochter zu ihm kommt und ihre Bitte äußert. Und er gibt ihr das. So, sie kommt, sie bittet, er gibt ihr diese Quellen. Er erweitert ihr Gebiet und schenkt ihr zusätzliches Land. Aksa kommt ganz freimütig zu ihrem Vater und genau so können wir zu unserem himmlischen Vater kommen. Er lädt uns ja ausdrücklich ein, mit allem zu ihm zu kommen. So viele Stellen in der Bibel reden davon und laden dazu ein. Macht euch um nichts Sorgen, wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. So werden wir beispielsweise in Philipper 4, Vers 6 eingeladen. Wir dürfen unserem Vater wirklich alles sagen. Alles. Und wenn wir Mangel haben und wenn uns irgendetwas bedrückt, dann sollte unser himmlischer Vater selbstverständlich unsere allererste Anlaufstelle sein. Komm zu ihm, weil er liebt dich und du bist ihm kostbar und er beschenkt dich gern. Er wird nicht all deine Wünsche erfüllen. Das tun Eltern, die ihre Kinder lieben, übrigens auch nicht. Und das ist ja gut. 2 Kilo Zuckerwatte ist nicht so gesund. Na, also manchmal müssen Eltern ihre Kinder auch vor den eigenen selbstbezogenen Wünschen schützen. Gehört dazu. Aber sie werden ihrem Kind doch zuhören. Sie wenden sich ihm doch zu. Sie gehen doch auf das Kind ein. Oswald Chambers hat mal gesagt, wir leben aus dem unbegrenzten Reichtum Christi. Manche von uns reden so, als ob uns unser himmlischer Vater mit einem Taschengeld abspeisen würde. Der Vater im Himmel ist doch nicht knauserig. Er ist großzügig und er beschenkt seine Kinder liebend gern. Er muss gar nicht sparen. Wofür denn auch? Weil er hat ja keinen Mangel und er wird niemals Mangel haben. Gott ist die Fülle und an dieser Fülle dürfen wir in Jesus Christus, in der Verbindung mit ihm teilhaben. Mit ihm können wir aufblühen, können über uns selbst hinauswachsen. Ein Leben führen, das wir aus uns selbst heraus niemals führen könnten, weil Jesus ist gekommen, um uns Leben in Fülle zu bringen. Echtes, fruchtbares, überströmendes Leben. Führst du solch ein Leben? Oder sehnst du dich vielleicht danach? Und wenn, was hält dich eigentlich davon ab, deinen Vater darum zu bitten? Er ist doch nicht empört, wenn du ihn bittest, dieses überströmende Leben in dir wachsen zu lassen. Im Gegenteil, er freut sich doch von Herzen, weil er will es doch in dir entfalten. Und er freut sich so, wenn du bereit bist, wirklich zu empfangen, was er dir schenken will. Wenn du das Land, das Gebiet, das er dir eröffnet, auch wirklich einnimmst und gestaltest. Und du darfst ihn so gerne bitten, dass er dein Gebiet erweitert. Achsa hat das ihrem Vater gegenüber getan. Ganz frei, ganz mutig, ganz vertrauensvoll, ganz selbstverständlich. Und ich nehme an, dass sie damit gegen einige gesellschaftliche Konventionen ihrer Zeit verstoßen hat. Aber ihr Vater hat ihre Bitte erfüllt und er hat ihr Land vergrößert. Und so ist das auch, wenn du deinem Herrn beherzt nachfolgst. Wenn du dich nach ihm ausstreckst, wenn du das Land, das er dir schenkt, einnimmst und ihn auch bereit bist, ihn zu bitten, dass er dieses Gebiet erweitert. Einfach weil du nicht hinter dem zurückbleiben willst, was er für dich bereithält. Und damit wirst du ganz gewiss gegen manche Konventionen verstoßen. Ja, vielleicht gegen das, was in deiner Familie üblich ist oder auf dem Arbeitsplatz oder in deiner Gemeinde oder in deinem Freundeskreis. Ja, es wird nicht jeder verstehen, warum du so lebst, wie du es tust und so entscheidest, wie du es tust. Das ist einfach so. Ja, manche werden dich unmöglich finden. Irgendwie ein bisschen abgedreht, vielleicht sogar verantwortungslos, überspannt, abgehoben. Aber das macht ja nichts, denn dein Vater im Himmel versteht es sehr wohl. Er schaut dir mitten ins Herz und er weiß, was in deinem Herzen vor sich geht. Er kennt deine Sehnsüchte und er weiß auch, wovor du dich fürchtest. Und er ist sehr wohl in der Lage, mit all dem in rechter Weise umzugehen. Komm zu ihm. Bitte ihn. Geh im Vertrauen auf ihn los und nimm das ein, was er dir zur Verfügung stellt, weil er beschenkt dich ja liebend gern. Nimm das Land ein. Das hat das Volk Israel nicht getan, als sie das erste Mal vor Kanaan stehen. Ja, schon damals wollte ihnen Gott dieses fruchtbare Land ja schenken. Das Land, das er ihnen verheißen hatte. Aber sie ließen sich von ihrer Angst beherrschen. Sie wichen dem Kampf aus und sie haben sich schlichtweg verweigert, dieses Land einzunehmen. Dabei hatte Gott es ihnen doch versprochen. Was war die Folge? 40 Jahre Wüste. Eine ganze Generation starb in der Wüste und ist nicht mehr in dieses neue Land gekommen, das Gott ihnen versprochen hatte. Obwohl sie doch schon so nah dran waren. Also sie standen ja direkt davor. Sie hätten einfach nur reingehen müssen. Aber sie haben es nicht getan. Das ist eine Tragödie. Gott hatte Leben in Fülle für sie. Doch sie wählten die Wüste. Und du? Was willst du? Diese schlechten Entscheidungen, die das Volk Gottes damals in der Wüste getroffen haben, die sind zu unserer Mahnung aufgeschrieben. Nicht, damit wir uns daran ein Beispiel nehmen, das wir nachahmen sollen, sondern zur Mahnung. So macht es nicht. Ja, also lassen wir uns doch nicht davon irgendwie beeinflussen, sondern nehmen wir uns doch lieber Menschen aus diesem Volk zum Vorbild, so wie Kaleb und Othniel und Achsa. Lassen wir uns doch von ihm inspirieren, unserem Herrn wirklich beherzt nachzufolgen, ihm zu vertrauen, Land einzunehmen, mutig und entschlossen mit ihm unterwegs zu sein, zu erleben, wie er seine Absichten in uns zur Entfaltung bringt. Solch ein Leben adelt uns mehr und strahlt schöner, als aller Schmuck dieser Welt es jemals könnte. Amen. Ich bete noch. Lieber Herr, danke, dass du ein großer, ein liebender, ein uns von Herzen zugewandter Gott bist. Danke, dass du so mit uns unterwegs bist, wie du es bist. Danke, dass wir ganz frei mit dir leben dürfen, ganz vertrauensvoll, in einer engen, vertrauensvollen Liebesbeziehung. Danke, Herr, dass wir wissen, dass du unser Leben ans Ziel führst. Und danke für alles, was du schon auf dieser Seite des Lebens für uns bereithältst. Und Herr, wir wollen uns so gerne von dir segnen lassen und zum Segen für andere einsetzen lassen. Aber danke, dass du auch unsere Ängste kennst, unsere Befürchtungen, unsere Komplexe, all das, was uns hemmt und hindert, und all die Stimmen, die uns einreden, dass es doch keinen Zweck hat, dass es doch besser ist, mal klein und bescheiden zu denken, dass all das, was uns hindert, wirklich auch groß mit dir zu denken, groß zu träumen, groß zu hoffen und groß zu erwarten. Aber Herr, das dürfen wir, weil du ein großer Gott bist, weil du die Fülle bist und weil es für dich überhaupt keine Grenze gibt. Danke, Herr, dass wir mit dir leben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns das wirklich ganz tief in unser Herz hineinsinken lässt, dass du vertrauenswürdig bist und dass es so großartig ist, wirklich mit ganzem Herzen mit dir unterwegs zu sein. Und danke, dass du unsere Ängste kennst, und ich bitte dich, dass du uns das zeigst, vielleicht jetzt heute noch oder in den nächsten Tagen, dass du uns das ins Herz sinken lässt, wo wir vielleicht uns noch zurückhalten, wo wir Dinge noch vor dir zurückhalten, wo wir auf unsere Ängste hören, statt uns von dir leiten zu lassen. Herr, setze du uns frei. Und danke für diese Bereiche in unserem Leben, wo du uns schon freigesetzt hast, wo du uns verändert hast, wo Dinge geheilt sind und wo wir schon erleben dürfen, dass wir jetzt in viel größerer Freiheit leben als vielleicht noch vor einem, 5 oder 10 Jahren. Herr, und lass uns weiter auf diesem Weg mit dir unterwegs sein, dass wir dir zur Ehre leben und dass wir ja einfach alles von dir erwarten und wirklich mutige, vertrauensvolle Nachfolger sind, wie wir das jetzt auch von Kaleb und Othniel und Achsa gelesen haben und von vielen, vielen anderen Menschen in der Bibel das lesen können und es sehen können im Leben der Menschen um uns her. Herr, danke einfach, dass du bist, der du bist. Groß, allmächtig, vertrauensvoll, zutiefst liebend. Danke, Herr. Amen.